Wir haben jetzt hier die Geschichte zuerst der Speisung der 5000. Eine Geschichte, die wir auch aus den synoptischen Evangelien kennen. Matthäus, Markus, Lukas, das sind die Synoptiker, weil sie aus einer gemeinsamen Blickrichtung schreiben, während Johannes oft eine andere Blickrichtung hat. Aber da haben wir nun eine Geschichte, die parallel geht, was eher selten ist in Johannes und bei den Synoptikern. Was aber jetzt hier ganz anders ist als, sagen wir, Matthäus und Markus, ist was? Worin unterscheidet sich diese Erzählung deutlich von den anderen Evangelien? Also, die Parallelstellen sind Matthäus 14, 13 bis 21, Markus 6, 30 bis 44 und Lukas 9, 10 bis 17. Was ist ganz anders?
Dass sie ihn zum König machen wollten.
Ja, das ist mal ein Detail in Vers 15, was nicht erwähnt wird. Weiter.
Die Erwähnung von Philippus und Andreas.
Jawohl. Und dann weiter.
Dass das Wunder als Zeichen beschrieben wird.
Ja, ja. Der allerwesentlichste Unterschied kommt aber erst nachher, im gleichen Kapitel, nämlich
die Lehre daraus.
Oder? Ja, ganz genau. Also in Johannes Evangelium wird ganz ausführlich erklärt, was eigentlich dieses Wunder, dieses Zeichen der Brotvermehrung geistlich zu bedeuten hat. Es ist ja so, der Ausdruck Zeichen und Wunder, den wir auch im Alten Testament haben, auf Hebräisch Ot und Mophet, heißt gleichzeitig auch Warnung und Vorbild. Also Wunder bedeutet auch Vorbild. Und daraus sehen wir schon, dass eben Wunder eine geistliche Bedeutung haben, die auf etwas anderes hinweisen. Aber in synoptischen Evangelien wird das nicht gedeutet, während nun in Johannes das ganz ausführlich gedeutet wird. Die synoptischen Evangelien erzählen ja viel, viel mehr Wunder. Im Johannesevangelium haben wir 7 einzelne Wunder ausgewählt. Aber dafür wird dann auf diese einzelnen Zeichen und Wunder viel mehr Bedeutung gelegt. Aber was wir als wichtigen Grundsatz ableiten können, wenn auch in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas die Geschichte nur so erzählt wird, ohne eine Deutung, heißt das eben nicht, wenn wir etwas im Neuen Testament so lesen als Geschichte, dass das nicht eben noch eine zusätzliche geistliche Bedeutung hat. Und das ist wichtig aus dem Grund, es gibt manche Christen, bibeltreue Christen, die sagen, in Bezug auf das Alte Testament, wenn man das irgendwie typologisch, bildlich auslegen will, dann sagen sie, das darf man nur bei den Geschichten, die im Neuen Testament so gedeutet werden. Und im Blick aufs Neue Testament sagen sie, das dürfen wir überhaupt nicht. Also typologische, bildliche Auslegung, das gibt es nur im Alten Testament. Und dann gewisse Geschichten werden neutestamentlich so typologisch gedeutet, zum Beispiel in Galater 4 wird die ganze Geschichte mit Abraham, Hagar und Sarah wird dort geistlich gedeutet. Ein anderes Beispiel, aber dann vom Neuen Testament selber sagt man das darf man nicht. Nun, zum ersten Problem. Was sagt ihr dazu? Darf man nur diese Geschichten im Alten Testament geistlich deuten, die neutestamentlich gedeutet sind? Also es ist nicht viel einfach Ja oder Nein zu sagen, sondern wir brauchen eine Begründung für das eine oder das andere.
Warum Evangelium erzählt uns Gott oder bewahrt uns Jahrtausende solche Geschichten auf, wenn sie nicht für uns heute eine Deutung erfahren sollten.
Ah, das heißt, alles, was zuvor beschrieben genau. ist, ist zu unserer Belehrung
geschrieben. Ja, wo steht das?
2. Timotheus 3, Vers 16.
Nein, das ist die Stelle, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Aber alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Das steht in 1. Korinther 10. Eben gerade da, wo der Auszug aus Ägypten, Durchzug durchs Rote Meer, das Essen des Mannas, das Trinken aus dem Felsen aufgegriffen wird. Wer liest 1. Korinther 10, Vers 6?
Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsteten, gleich wie auch jene gelüsteten.
Jawohl. Und da wird also auch gedeutet, zum Beispiel der Fels wird auf Christus gedeutet in Vers 4 am Schluss. Der Fels aber war der Christus. Ich will sagen, der Fels aber bedeutete Christus. Und im gleichen Kapitel, in Vers 11.
Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist.
Jawohl. Nun, deutet das Neue Testament manche der Geschichten im Alten Testament, aber zu sagen, dass diese Deutungen vollständig sind und mehr dürfe man nicht deuten, würde ja bedeuten, dass man unter dem Neuen Testament einen Kommentar verstehen soll, der das Alte Testament vollständig deutet. Aber diesen Anspruch erhebt das Neue Testament gar nicht, ein vollständiger Kommentar des Alten zu sein. Aber da, wo alttestamentliche Geschichten gedeutet werden, geschieht das eben, um zu zeigen, wie das geschehen soll. Und im Galaterbrief, wo Paulus die Geschichte von Abraham, Sarah und Hagar deutet, da macht er nämlich den Galatern den Vorwurf, warum sie das nicht schon selber früher entdeckt haben. Galater 4, 21. Wer liest?
Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wolltet, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem.
Ja, das reicht. Also hier wird in Vers 21 gesagt, sagt mir die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Also habt ihr das eigentlich noch nie realisiert beim Lesen, was das bedeutet mit Hagar, Sarah und Abraham? Er macht ihnen den Vorwurf, dass sie das nicht schon selber entdeckt haben. Und jetzt erklärt er es ihnen. Aber wir sollten selber beim Lesen die Bedeutung dieser Geschichten entdecken. Und das Neue Testament gibt uns den Schlüssel, die Anleitung, wie wir das tun sollen. Und so bekommen wir eine doppelt reichhaltige Belehrung aus dem Alten Testament. Und nun, Johannes 6 ist jetzt auch ein Beispiel, wo ausführlich gedeutet wird, was dieses Zeichen der Brotvermehrung geistlich zu bedeuten hat. Und auch das soll uns eben anspornen, die vielen Zeichen und Wunder in den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas eben auch geistlich zu deuten. Das sollten wir tun, auch da, wo das Neue Testament das nicht selber ausdeutet. Gut, also das ist ein wichtiger Grundsatz der Bibelauslegung, der unsere Bibellektüre sehr bereichern kann, wenn wir das wirklich auch praktizieren. Was auch noch auffällig ist, Johannes betont zeitlich, wann dieses Ereignis stattgefunden hat. Nämlich?
Kurz vor Passafest.
Jawohl. Also es wird mit dem Passafest verknüpft und das ist aus dem Grund wichtig, weil das Passafest in Verbindung steht mit welcher Ernte? Ja? Gerstenernte. Nicht? Die Weizenernte, die kommt erst beim Pfingstfest. Man durfte keine Gerste ernten bis zum Tag des Erstlingfestes, das in die Passawoche fiel. 3. Mose 23. Da geht es um das Passa, Verse 4 bis 8. Wird zeitlich genau angesetzt. Und dann liest jemand ab Vers 9. Wer liest?
Und er soll die Gabe vor dem Herrn schwingen zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen. Und ihr sollt an dem Tag, an dem ihr die Gabe schwingt, ein einjähriges Lamm ohne Fehler zum Brandopfer für den Herrn opfern.
Ja, das reicht und so weiter. Also dieses Fest ist nicht auf einen bestimmten Monatstag festgelegt, sondern gerade im Anschluss an das Passa wird erklärt, die Gabe der Erstlinge soll am Tag nach dem Sabbat jeweils dargebracht werden. So war das also ständig ein bisschen verschoben, aber immer so, dass es genau in die Passawoche fiel und dann am Sonntag, am Tag nach dem Sabbat, jeweils dargebracht wurde. So hat dieses Fest mit der Erstlingsgabe der Gerstenernte die allgemeine Ernte eröffnet. Also vor diesem Ereignis, bevor diese Erstlinge gebracht wurden, durfte man nichts ernten. Das musste das Erste sein und nachher durfte man ernten. Und so markiert also die Passawoche eben die Gerstenernte. Und darum ist es nicht von ungefähr, dass eben auch betont wird in Johannes 6, Vers 9, es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Und dann Vers 13, sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten. Und dann ist alttestamentlich auch noch der enge Zusammenhang zwischen Passa und Manna zu sehen. Nicht wahr? In 2. Mose 12 haben wir das Passa in Ägypten. Und den Auszug. Kapitel 14, den Durchzug durch das Rote Meer. Durchzug durchs Rote Meer. Und dann in Kapitel 16 kommt zum ersten Mal das Manna, das Brot vom Himmel. Also so ist auch in der biblischen Geschichte Passa und Brot vom Himmel ganz eng miteinander verknüpft. Und das finden wir eben hier auch wieder. Es wird uns auch gesagt, diese lange Predigt, die uns da wiedergegeben wird, wo die stattgefunden hat, nämlich ja, am See Genezareth, aber genau in welcher Synagoge? Wo steht das? Jawohl. Und Vers 17, aber ganz, ganz ausdrücklich Vers 59. Wer liest?
Diese sprach er in der Synagoge Lehren zu Kapernaum.
Jawohl. Kapernaum, das ist die Stadt des Herrn Jesus. Wo wird die so genannt? Ja, ja, wo ist das?
Matthäus Evangelium, ne?
Jawohl, Matthäus 9. Dort wird sie so genannt. Liest du gleich, Alfred?
Ja. Und er stieg, also Vers 1, und er stieg in das Schiff, setzte über und kam in seine eigene Stadt.
Jawohl. Warum hieß sie seine eigene Stadt?
Das heißt auch irgendwo vorher noch, dass er dort wohnte. Wahrscheinlich.
Ja, genau. Vor Beginn seines öffentlichen Dienstes mit 30 ist der Herr umgezogen von Nazareth nach Kapernaum, nahm dort Wohnsitz. Das ist Matthäus 4, Vers 12 und 13. Kann das jemand vorlesen? Alfred, vielleicht nochmals du.
Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt.
Jawohl. Genau. Also, es sind drei Städte, die ganz wichtig sind. Der Herr ist geboren worden in Bethlehem, dann aufgewachsen in Nazareth und schließlich die Stadt seines Dienstes war Kapernaum. Auch die Namen dieser Städte haben Wichtiges zu bedeuten. Was bedeutet Kapernaum?
Das Dorf des Trösters.
Ja, auf Hebräisch?
Kfar Nachum.
Kfar, das Dorf. Kapernaum ist die griechische Aussprache von Kfar Nachum. Dorf des Trösters. Von dort aus hat der Herr dann seinen öffentlichen Predigtdienst begonnen. Ein prophetischer Dienst des Trostes. Und Bethlehem, die Geburtsstadt des Herrn. Welche Bedeutung hat Bethlehem?
Aus Gottes.
Wie?
Aus Gottes.
Nein, das wäre Bethel. Ja, Brothausen. Beth, Haus und Lechem, Brot. Also dort ist der geboren worden, der schließlich sagen konnte, ich bin das Brot aus dem Himmel, Johannes 6, Vers 32. Also das ist sehr eindrücklich. Übrigens, wie kam Bethlehem wohl zu diesem Namen?
Durch die Getreidefelder, die ist da Getreide
anbauen. Ja, die Getreidefelder rund um Bethlehem. Und das ist umso eindrücklicher, weil Bethlehem liegt genau am Rande der judäischen Wüste. Also eindrücklich, wenn man Bethlehem so von oben sieht, da sind diese fruchtbaren Felder gerade um Bethlehem und dann beginnt die unfruchtbare Wüste. Und darum wird dort die Fruchtbarkeit eben umso akzentuierter, anschaulicher. Vielleicht noch ganz kurz zu Nazareth. Was ist die Bedeutung von Nazareth? Was sagen die?
Spross.
Es kommt von Näzer. Näzer bedeutet Spross, Zweig. Also könnte man übersetzen mit Zweiglingen, Sprosslingen. Und der Messias wurde eben, von ihm wurde gesagt, er werde Spross heißen. Wo steht das? Ja, zum Beispiel, aber ausdrücklich, er werde Spross heißen in Zacharia. Sacharja 3, Vers 8 am Schluss. Da wird der kommende Messias verheißen. Kann das jemand vorlesen?
Denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.
Jawohl. Da ist das Wort hebräisch Zemach gebraucht. Aber das Wortspiel war natürlich für jüdische Ohren klar, wenn man dann überall sprach von Jesus dem Nazaräer. Jesus von Nazareth, dann war er eben Spross genannt. Und das betont ja Matthäus in Matthäus 1 am Schluss, dass der Herr eben in Nazareth aufgewachsen sei, damit erfüllt werde, was durch die Propheten geredet ist, er wird Nazaräer genannt werden. Matthäus 2 ist das, Vers 23. Gut, jetzt haben wir die Bedeutung dieser drei Städte. Also Kapernaum ist die Stadt gewissermaßen des prophetischen Dienstes des Herrn. Und da hat er eben erklärt, dass er der Mann aus Bethlehem, eben das Brot aus dem Himmel ist. Eine Trostpredigt. Kapernaum, Dorf des Trösters. Jetzt haben wir aber in unserem Text noch ein zweites Zeichen mit eingeschlossen, außer der Brotvermehrung, nämlich
das Laufen auf dem See.
Ja, genau.
Oder das Nichtbenutzen eines Schiffes.
Ja. Also, und dieses Zeichen wird jetzt irgendwie nicht so ausgedeutet. Aber was hat das wohl zu bedeuten?
Die Gegenwart Jesu in Schwierigkeiten?
Wie?
Die Gegenwart Jesu in Schwierigkeiten? In allen Schwierigkeiten, dass er einfach da ist.
Ja, gut, das kommt aber mehr zum Ausdruck, zum Beispiel jetzt in Matthäus 14, da wird ja berichtet, wie die Jünger in Not kamen und Angst und plötzlich erscheint der Herr auf dem Wasser und befreit sie aus der Not. Das wird hier weniger betont als in Matthäus.
Aber Jesus kann überall sein.
Ja, genau, das ist der Sinn dieser Geschichte, aber wenn Johannes nun das so erwähnt, eben gerade im Zusammenhang, also richtig eingebettet zwischen dem Zeichen der Brotvermehrung und dann die geistliche Deutung der Brotvermehrung. Aber es wird noch diese Geschichte eingefügt und wir fragen uns, was ist der Sinn? Was will der Heilige Geist damit sagen, dass Johannes das hier so einschieben musste? Hat da jemand einen Gedanken? Ja? Ja.
Und so ist das eigentlich noch eine Bekräftigung. Ich bin, also Jesus will damit sagen, ich bin eben nicht Mensch,
jawohl,
sondern Gott.
Also die Leute haben sich ja gewundert, wie ist das möglich? Er ist ja nicht mit dem Schiff über den See gegangen und dann ist er doch plötzlich da in Kapernaum. Also sie fragen sich, was für einen ungewöhnlichen Weg ist dieser Mensch gegangen? Also es geht um den Weg Jesu, der überhaupt nicht mit menschlichen Maßstäben gemessen werden kann. Und der Herr erklärt dann in seiner Predigt in Kapernaum, er ist das Brot aus dem Himmel. Er ist vom Himmel herabgekommen. Und das ärgert die Leute, ärgert die führenden Juden in Vers 41, wer liest nochmals?
Und sie sprach, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen
Vater und Mutter nicht kennen. Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen?
Ja, genau. Also Sie fragen sich ja über die Herkunft. Er ist doch ein ganz gewöhnlicher Jude wie alle anderen. Wir wissen ganz genau, wie die Eltern heißen. Und er sagt, ich bin vom Himmel gekommen. Und das ist genau entspricht genau dieser Verwunderung. Der ist da in Kapernaum. Wie ist der da hingekommen? Und alle normalen Leute, die haben da, wenn sie über den See kommen, haben sie wenigstens ein Schiff, oder? Auch die da von Tiberias her, alle mit Schiff. Also das ist wohl die besondere Bedeutung, dass der ungewöhnliche Weg des Herrn wird mit diesem Zeichen ausgedrückt, um eben zu verdeutlichen, er ist ganz anders. Er ist das Brot, das eben vom Himmel herabgekommen ist. Er ist einen Weg gegangen, den kein Mensch je gegangen ist und auch überhaupt gehen könnte. Also wir sehen da, in dieser Geschichte wird der Akzent auf etwas ganz anderes gesetzt. Wenn wir in Matthäus 14 lesen, da ist der Akzent darauf, die Jünger sind alleine auf dem See Genezareth, es kommt ein Sturm, also so ein berühmter Sturm, wie das oft ist im See Genezareth, wenn plötzlich der Wind urplötzlich über die Golanhöhen auf die Fläche des Sees herabpeitscht. Da kann es ganz plötzlich zu einem schrecklichen Sturm kommen. Und dann kommt der Herr und rettet sie. Aber vorher wird betont, dass der Herr für sie gebetet, dass der Herr gebetet hat auf dem Berg. Und so ist die Betonung Matthäus 14 eigentlich die, diese Geschichte illustriert, wie der Herr weggehen sollte, um im Himmel für die Seinen zu beten. So ist der Herr heute im Himmel als Mensch und er betet für sein Volk. Aber wir müssen durch die Schwierigkeiten und Gefahren des Lebens dieser Welt hindurchgehen als Gläubige in diesem Schiff. Und wir können in größte Not kommen, aber plötzlich erscheint der Herr. Und das ist ein Hinweis auf die Wiederkunft Christi. Der Herr wird wiederkommen auf ganz ungewöhnliche Weise, eben. Es ist ein ungewöhnlicher Weg auf dem Wasser und bringt die Jünger dann gleich zum Ziel, an das sichere Ufer.
Das ist der heilsgeschichtliche Aspekt.
Ganz genau. Der heilsgeschichtliche Aspekt in Verbindung mit der Wiederkunft Christi. Genau. Während wir hier den heilsgeschichtlichen Aspekt haben, in Verbindung mit dem ersten Kommen Christi.
Ja, jetzt kann man das ja aber auch, wenn man das so liest, für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen.
Ja.
In den Schwierigkeiten des Lebens kann ich damit rechnen, dass der Herr das sieht und dass er eingreift oder dass er erscheint.
Ganz genau, ganz genau.
Das ist das Vordergründigere, oder?
Ja, ja. Ja, und so sehen wir, dass also eine Geschichte ganz verschiedene Aspekte haben kann und geistliche Belehrungen enthält. Und so werden wir dadurch eben ermutigt, wie wir mit den Geschichten in den Evangelien umgehen müssen. Zuerst müssen wir mal rein ihre wörtliche, historische Bedeutung sehen. Die steht fest. Und dann kommt dazu eben diese geistliche Bedeutung. Aber, wo wir sogar von ganz verschiedenen Aspekten her das beleuchten können. Und das macht dann das Lesen der Evangelien auch so reichhaltig und gewinnbringend. Gut, jetzt machen wir ein bisschen weiter in Johannes 6, 22. Da kommt eben die Volksmenge. Sie suchen Jesus. Und der Herr fordert sie heraus und sagt, ja, euch interessiert einfach das, dass ihr da Brot essen konntet. Aber ihr solltet eigentlich über dieses nur gerade momentane gesättigt werden durch Brot hinauskommen. Und wichtig ist, dass ihr die Speise kennt, die bleibt ins ewige Leben, Vers 27. Und sie reagieren dann, ja, wir gehören quasi zu dem Volk, das von Mose damals das Manna bekommen hat. Und das nimmt dann der Herr auf, dieser Gedanke vom Manna aus dem Himmel, und erklärt, dass auch dieses Brot damals, das Gott nach dem Pass in Ägypten gegeben hat, eben auf ihn hinweist. Weil dieses Brot ist nun wirklich eben damals vom Himmel her gekommen, aber auch das war nicht das Eigentliche, sondern in seiner geistlichen Bedeutung weist das eben hin auf ihn. Wo wird das gesagt? Welchen Vers?
Vers 32?
Ja, lies gerade.
Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt.
Jawohl. Also das eigentliche Brot aus dem Himmel, das war nicht das Passa, war nicht das Manna. Das war nur quasi ein bildlicher Hinweis auf dieses wirkliche Brot aus dem Himmel. Übrigens, wenn es da heißt, das wahrhaftige Brot, Vers 32 am Schluss, aus dem Himmel, was bedeutet wahrhaftig? Was wäre der Gegensatz zu wahrhaftigem Brot?
Schein.
Wie?
Schein. Nee, bildlich.
Das, was nicht sättigt.
Ja. Also, wir würden doch sagen, wahrhaftig ist das Gegenteil von verlogen, oder? Ja. Aber es ist tatsächlich so, wie gesagt wurde, wahrhaftig hat hier den Sinn von eigentlich, im Gegensatz zum Bildlichen. Wie können wir das noch besser beweisen aus dem Johannesevangelium?
Wieso aus dem Johannesevangelium? Aus dem Hebräerbrief.
Ja, besser aus dem Johannesevangelium. Das ist der gleiche Autor, oder?
Mit dem Johannes 4?
Ja,
Wasser,
was?
Wasser am Jakobsbrunnen.
Ja, aber statt steht von wahrhaftigem Wasser.
Lebendiges Wasser.
Ja, aber schon Johannes 4, Vers 23. Es geht da um die Frage des Gottesdienstes im Tempel zu Jerusalem.
Wahrhaftige Anbeter.
Ja, lesen Sie Vers 23.
Es kommt aber die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn in Geist und Wahrheit anbeten.
Jawohl. Die wahrhaftigen Anbeter stehen nicht im Gegensatz zu den verlogenen Anbetern, sondern das sind die eigentlichen Anbeter im Gegensatz zu dem bildlichen Gottesdienst in Jerusalem mit den Opfern. Ja? Der eigentliche, nicht mehr der bildliche, sondern der eigentliche. Darum die wahrhaftigen Anbeter, das wahrhaftige Brot. Wir haben noch mehr.
Wahrhaft Speise und Trank.
Ja, wo?
Vers
6,55, lies nochmal vor.
Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank.
Jawohl. Noch mehr?
Der wahre Weinstock.
Ja. Johannes 15, Vers 1. Lies.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner.
Jawohl, was ist der Gegensatz zum wahren Weinstock? Nach Psalm 80, Vers 8 hat Gott Israel aus Ägypten geholt als einen Weinstock, der Frucht bringen sollte, aber dieser Weinstock hat nur gewuchert und keine Frucht gebracht. Und so kommt der Herr Jesus als der Messias, der nun wirklich für Gott Frucht brachte. Und darum konnte er sagen, ich bin der wahre Weinstock, der eigentliche, der nun eben die Frucht bringt, die Israel nicht gebracht hatte. Also so können wir aus dem Johannesevangelium selber sehen, was wahrhaftig da zu bedeuten hat. das Eigentliche, auf das es Manna eben nur bildlich hinwies. Übrigens noch zur Bezeichnung dieser Speise, Manna. Was bedeutet dieses Wort?
Was ist das?
Ja, wie kommen Sie darauf? Ja, 2. Mose 16. Als das Manna zum ersten Mal vom Himmel kam, wir können vielleicht lesen, 2. Mose 16, Vers 4. Gott kündigt das an. Liest jemand?
Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und den täglichen Bedarf an seinem Tage sammeln.
Ja, und dann Vers 14.
Und die Tauschicht stieg auf, und siehe, da lag es auf der Fläche der Wüste fein, körnig, fein wie der Reif der Erde. Und die Kinder Israel sahen es und sprachen einer zum anderen: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Und Mose sprach zu ihnen: Dies ist das Brot, das der Herr euch zur Nahrung gegeben hat.
Jawohl. Und dieser Satz, was ist das, heißt auf Hebräisch im Grundtext Man Hu. Und so gab man dieser Speise den Namen Man. Eine Frage, was? Und dann eine etwas abgeleitete Form dieses Namens ist dann eben neutestamentlich Manna. Es ist die Frage, was ist das? Und so können wir, wenn wir im Wort Gottes lesen und den Herrn Jesus suchen, wirklich suchen, von den Menschen heißt es ja da in Johannes 6, Vers 24, stiegen sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum, Jesus suchend. Und wenn wir die Heilige Schrift so lesen, nach ihm suchen, dann können wir auf jeder Seite können wir fragen, Mann, hu, was ist das? Was hat uns das über die Herrlichkeit und die Pracht des Erlösers zu sagen? Und wenn wir so die Bibel lesen, finden wir Christus auf der ersten Seite schon. Ja, zum Beispiel in dem Licht, das in die Finsternis scheint, das wird dann neutestamentlich in 2. Korinther 4, auf den Lichtglanz des Evangeliums im Angesicht Christi gedeutet. Also, ganz wichtig, und da können wir noch einen Rückbezug machen zum letzten Mal, Johannes 5, 39. Was sagte der Herr den Pharisäern, den Schriftgelehrten?
Dass die Schriften ihn bezeugen.
Ja, lesen Sie gerade den ganzen Vers.
Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen.
Jawohl, und Vers 46.
Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, werdet ihr meinen Worten glauben?
Jawohl. Also wir finden ihn schon in den 5 Büchern Mose. Auch da haben wir hier wieder einen ganz klaren Hinweis, dass wir auch da bereits in den 5 Büchern Mose den Herrn suchen sollen, auch da, wo im Neuen Testament das nicht so gedeutet wird. Ja. Gut, es ist 4 Uhr, wir machen 20 Minuten Pause. Wir haben schon gesehen, dass in Vers 59 erklärt wird, dass diese Rede über das Brot aus dem Himmel vom Herrn gehalten wurde in der Synagoge zu Kapernaum. Da ist interessant anzumerken, diese Synagoge wurde ja Anfangs des 20. Jahrhunderts ausgegraben. Am See Genezareth durch die Franziskaner dort, und da kamen ziemlich umfangreiche Überreste einer Synagoge ans Licht aus Kalkstein. Man datiert sie im Allgemeinen so etwa 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Aber interessant ist, in den Fundamenten sieht man die Überreste einer Basalt-Synagoge, aus Basaltgestein. Die Gegend dort beim See Genezareth ist sehr reich an vulkanischem Basaltgestein. Und das sind die Überreste der Synagoge im 1. Jahrhundert. Also offensichtlich hat Kapernaum später einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, sodass in der Zeit 3., 4. Jahrhundert die Juden den teuren Kalkstein von anderswoher hinbringen konnten. Aber die schlichte Synagoge aus dem 1. Jahrhundert war genau darunter. Es war ja üblich, dass man eben solche Gottesdiensthäuser immer wieder am gleichen Ort aufbaute. Und da sind die Fundamente also am gleichen Ort da, von konkret dieser Synagoge, wo der Herr gepredigt hat. Das ist also sehr eindrücklich, dass man wirklich ganz konkret sagen kann, da hat der Herr diese Worte gesprochen. Jetzt fällt allerdings auf, wenn wir diese Rede anschauen, da gibt es ja dauernd einen Dialog. Zum Beispiel in Vers 29, Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Als Antwort auf Vers 28, da sprachen sie zu ihm. Dann Vers 30 wieder, da sprachen sie zu ihm. Und der Herr gibt eine Antwort, Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und Vers 34, wenn er, nachdem er über das Brot vom Himmel gesprochen hat, da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Oder Vers 41, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot. Und so geht es weiter, zum Beispiel auch noch Vers 52, die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Wie soll man sich das so vorstellen?
Jeden Fall kein Kannibalismus.
Ich meine jetzt nicht deswegen, aber wenn das eine Predigt ist und da wird da und dazwischen gesprochen.
Das war eine Bibelklasse.
Ja. Schlagen wir mal auf, Apostelgeschichte 20. Da haben wir einen Gottesdienst in Troas beschrieben, am Sonntag. Apostelgeschichte 20,7, wer liest?
Am ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tage abreisen wollte. Er verzog aber das Wort bis Mitternacht.
Jawohl. Unterredete sich. Was haben andere Übersetzungen? 20 Vers 7. Hat jemand eine andere Übersetzung als unterreden? Dann vielleicht noch Vers 9.
Ein gewisser Jüngling aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von einem tiefen Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiter redete und dann fiel er hin.
Ja, hat jemand das anders übersetzt in seiner Bibel, während Paulus noch weiter redete?
Als Anmerkung oder sich unterredete.
Ja, genau. Auf Griechisch steht Dialegomai, also Dialog führen. Und das finden wir noch anderswo, einfach zwei Beispiele. Also es war nicht ungewöhnlich, dass man auch eben bei der Predigt in der Gemeinde einen Dialog führte. Und das belebt natürlich. Und das erklärt zum Beispiel dann auch 1. Korinther 14. Vers 34. Wer liest? Liest jemand?
Eure Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt.
Jetzt Vers 35.
Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Versammlung zu reden.
Ja, noch ein bisschen weiter.
Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend.
Jawohl. Also hier geht es um die Ordnung in den Versammlungen, also bei den Zusammenkünften als Gemeinde. Als Gemeindezusammenkünfte. Nicht jede Zusammenkunft von Christen ist eine Gemeindezusammenkunft. Ein Hauskreis ist keine Gemeindezusammenkunft. Und eine Hausandacht auch schon gar nicht. Eine Bibelklasse ist auch keine Zusammenkunft als Gemeinde. Aber da, wo man als Gemeinde zusammenkommt, da wird diese Einschränkung gemacht, die Frauen sollen schweigen. Aber Vers 35 sagt nun nicht, wenn sie aber etwas lehren wollen.
Lernen.
Ja, sollen die in der Gemeinde nichts lernen? Das geht darum, dass wenn in den Gemeindezusammenkünften eben durch Zwischenfragen Dialog geführt wird. Und da wird dir erklärt, ja, in der Gemeinde soll das aber nicht so geschehen, dann sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Aber da wird selbstverständlich davon ausgegangen, dass auch in der Gemeindezusammenkünften auch während der Predigt da ein Dialog möglich ist. Und das wurde eben auch in der Synagoge schon so praktiziert. Im Talmud heißt es, die Frauen sollen nicht in die Synagoge gehen, um zu lernen, sondern um zu hören. Das ist so komisch, oder? Aber der Ausdruck bedeutet, in die Synagoge gehen, um zu lernen, heißt lernen durch öffentliches Fragen. Also in der Synagoge haben die Frauen nicht aktiv teilgenommen, aber sie haben zugehört. Aber die Männer haben Fragen gestellt. Und so war das auch in der Synagoge in Kapernaum ganz normal. Der Herr hat zwar die Predigt gehalten, aber da wurde dann im Dialog gesprochen.
Dann kann man ja wohl diesen Satz nicht dafür hernehmen, dass man sagt, Frauen dürfen in öffentlichen Gottesdiensten gar nicht das Wort ergreifen, oder? So wie das heute ist, Einleitungen machen und so weiter. Und
nein, in den Gemeindezusammenkünften ist es nicht möglich. Aber zum Beispiel, wenn der Herr draußen gepredigt hat, das war nicht im Rahmen eines Synagogengottesdienstes, dann sehen wir in den Evangelien, wie da plötzlich eine Frau zwischenruft und sagt, glückselig die Frau, die dich gestillt hat. Und der Herr geht darauf ein und sagt, ja, glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und tun. Und, oder zum Beispiel...
Aber Sie haben das vielleicht nicht ganz richtig verstanden, wie ich es meinte. Weil dieser Satz wird doch genommen, um zu sagen... Frauen haben im öffentlichen Gottesdienst keine öffentlichen Funktionen auszuführen, wie zum Beispiel Einleitungen machen und so weiter. Kann man diesen Satz dazu hernehmen?
Ja, klar.
Aber das, hier ist doch gemeint, dass sie Fragen stellen während der Predigt, oder?
Ja, aber prinzipiell wird Vers 34 gesagt, eure Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, also in den Gemeindezusammenkünften, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden.
Das würden Sie also heute genauso sehen?
Ja, aber nur für den Gottesdienst. Ja. Also Zusammenkunft als Gemeinde. Und man kann es überziehen, indem man daraus ein allgemeines Schweigeverbot machen würde, dass Frauen überhaupt nichts sagen können. Das ist nicht so. Aber andere, die ziehen es in die andere Richtung, indem sie sagen, sie können überall. Aber wichtig ist, hier steht nicht einfach, die Frauen sollen schweigen, sondern sie sollen schweigen in den Versammlungen. Und das ist dann auch kein Widerspruch zu 1. Korinther 11, wo es heißt in Vers 5, jede Frau aber, die betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt. Da wird ja davon ausgegangen, dass eine Frau betet oder weissagt. In manchen Bibelübersetzungen heißt es dann im Titel über das Verhalten im Gottesdienst. Aber das ist völlig falscher Titel, denn hier in 1. Korinther 11 geht es überhaupt nicht um die Frage von Gottesdienst oder nicht Gottesdienst, sondern werden einfach prinzipielle Dinge abgehandelt über die Stellung von Mann und Frau. Eine Frau kann weissagen und kann beten, aber nicht überall. Eben 1. Korinther 14 macht eine Einschränkung nicht in den Gemeindezusammenkünften. Und das wird dann sogar eben so verdeutlicht, Vers 35 sogar, es geht da nicht nur ums Lehren, um einen Beitrag zu geben, sondern es geht sogar ums Fragenstellen.
Ja? Ja, hat Paulus irgendwann auch mal eine Begründung abgegeben?
Dafür? Ja. Gleich hier. Interessant ist, er sagt nicht, so ist es ja auch in der Synagoge. Das bringt er nicht als Begründung. Sondern seine Begründung ist Vers 35b, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Versammlung zu reden. Also auch da wird es wiederholt, nicht zu reden, sondern in der Versammlung. Und dann wird Vers 36 gefragt, ironisch, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Das heißt, er sagt, alle anderen Gemeinden machen es so, dass die Frauen schweigen. Übrigens sollte man die Satzeinteilung so machen, bei Vers 33 am Schluss gehört das noch rüber zu Vers 34. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen schweigen in den Versammlungen. Das ist nicht in allen Übersetzungen gleich, aber eigentlich sollte das zum Nächsten gehören. Und das erklärt dann Vers 36, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Ihr in Korinth macht das anders. Ist es vielleicht so, dass in Korinth hat Gott gesprochen, eine Offenbarung gegeben, und wir wissen einfach noch nichts davon? Oder, zweite Möglichkeit, oder ist es zu euch allein gelangt? Vielleicht hat Gott das irgendwo anders gesagt, dass die Frauen im Gottesdienst sprechen dürfen, aber das ist nur nach Korinth gekommen und alle anderen Christen wissen nichts davon. Und dann sagt er weiter, Vers 37, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein, oder geistlich, das heißt durch den Heiligen Geist geleitet, so erkenne ihr, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist. Also ein ausdrückliches, ein Befehl des Herrn. Und er sagt, wenn jemand durch den Geist geleitet wird, dann realisiert er, dass es ein Gebot des Herrn ist. Kann man das umdrehen? Wer das nicht realisiert, der ist nicht geistlich. Ist ziemlich hart, oder?
Aber doch mal eine Frage, ja? zum Inhalt. Wenn man den Text liest, ab Vers 34, oder 32 in der Mitte, je nachdem, dann klingt es sehr absolut.
Ja.
Wenn man den Zusammenhang liest, in dem es vorher geht, zum Beispiel ab Vers 26, da geht es ja letztlich um das, was wir heute Predigt bezeichnen. Wenn von euch jemand spricht, dann habe der eine hat eine Lehre, der andere einen Psalm zum Beispiel. Und dann am Schluss heißt es, oder in der Mitte heißt es dann, Vers 29, Propheten aber lasst zwei oder drei reden, die anderen lasst urteilen.
Ja.
Das würde ich doch also als Predigt heute bezeichnen.
Ja gut, es geht eigentlich über die Predigt hinaus, denn es kann auch ein viel kleinerer Beitrag sein. Zum Beispiel Vers 26, so hat ein jeder von euch einen Psalm. Mhm. Das wäre quasi ein Lied. Mhm. Also das ist überhaupt nicht eine Predigt.
Gut, aber das letzte Objekt, oder wie soll ich sagen, das letzte Thema, um das sich dieser Abschnitt handelt, ab Vers 29, ist zumindest Predigt. Jetzt
ja.
Kann man auch sagen, okay, und dann sagt er im Folgenden, die Frauen aber sollen nicht predigen, also schweigen in Bezug auf die Predigt. Und es würde dann ja synchron sein zu dem, was im Timotheusbrief heißt, wo es heißt, ich möchte aber nicht, dass die Frauen lehren. Wenn er jetzt auch nicht wollte, dass die Frauen beten, würde man nicht dort erwarten, dass dann dort steht, nicht lehren und auch nicht beten?
Ja gut, aber 1. Korinther 14 ist ja ein Einzug über den Gebrauch der Gaben in der Gemeinde. Und da wird sehr viel, sehr oft geht es da ums Beten. Zum Beispiel Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, Vers 15, was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand, ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will Lob singen mit dem Verstand. Also es geht ganz umfassend über alle möglichen Beiträge wie Gebet, Lied oder sogar eine, er sagt, ein so kurzer Beitrag, ich möchte lieber, Vers 19, in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, auf das ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Also der Beitrag kann so kurz sein, 5 Worte. Das ist wirklich keine Predigt. Der Herr ist mein Hirte. Aber im richtigen Moment als Beitrag, ja, kann das unter die Haut gehen. Darum also, die ganze Linie umfasst alles. Gebet, ein Kurzbeitrag von 5 Worten. Lied, eine Weissagung. Und dann wird ihm hier angefügt, nun was die Frauen anbetrifft, sollen sie nicht reden. Ja gut, sollen sie schweigen. Wenn jemand nicht weiß, was Schweigen heißt, dann sagt er noch, nicht erlaubt zu reden. Und dann könnte man sich sagen, ja gut, aber wenigstens eine Frage stellen. Das ist ja wirklich das Untertänigste, was es gibt. Ja, und dann sagt er, wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim fragen. Also das ist schon sehr stark. Und dann eben, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Darum ist es bei euch ein bisschen anders. Oder nur zu euch gekommen? Übrigens, wenn jemand ein Prophet meint, zu sein meint oder geistlich ist, dann erkennt er, das ist ein Gebot des Herrn. Und dann Vers 38, wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend.
Ausdruck Gebot des Herrn, worauf spielt er da wohl an? Weil ein konkretes Gebot in den Evangelien findet man, denke ich, ja nicht, oder?
Nein, aber ich meine, das wurde ja offensichtlich durch die Apostel in allen Gemeinden gelehrt. Darum muss er ja ihnen sagen, bei euch ist es anders, also überall. Also das war auch in der mündlichen Verkündigung der Apostel, die das als Offenbarung vom Herrn bekommen hatten, als Gebot gelehrt worden. Und jetzt hier haben wir es dann schriftlich im Neuen Testament niedergelegt. Aber jetzt eben...
Ich habe aber immer noch eine Frage.
Klar.
Gibt denn Paulus irgendwann und irgendwo eine Begründung ab, weshalb Frauen sich eben so zurückhalten sollen?
Ja, eben die Begründung, kann man sagen, es ist... der Herr hat es so befohlen. Und es hängt damit zusammen, dass Gott offensichtlich damit festlegen wollte, dass darin sich zum Beispiel auch zeigt, dass der Mann die Führung im Volk Gottes haben soll. Und ich habe das schon mal ganz konkret erlebt, ein Ehepaar mit Kindern in unserer Gemeinde, er ist ein sehr zurückhaltender. Also der hätte nie irgendwo in einer Gemeinde begonnen, Beiträge zu machen. Normalerweise kann man das auch gar nicht. Aber er hat dann bei uns begonnen, ganz kurze Beiträge zu machen. Der hat richtig begonnen aufzublühen, weil es diese Möglichkeit überhaupt gab. Sonst in einer Gemeinde, wo man einfach eine Predigt hat, wäre der über Jahrzehnte lang einfach ein Stummer geblieben. Aber die Frau, die konnte sehr gut reden und war ihm völlig überlegen. Und sie konnte sich damit nicht abfinden. Aber in diesem Fall war das wirklich mal schön. Ein Mann, der wirklich der Frau völlig unterlegen war, der konnte jetzt da einen Bereich haben, da durfte jetzt er und sie mal nicht. Ja, ich meine, die geistlichen Betätigungsmöglichkeiten, die sind ja ohne Grenzen. Ich meine, der Gottesdienst ist... Was sind das? Vielleicht 2 Stunden pro Woche. Und dann haben wir aber im Ganzen sowieso 7x24 Stunden. Also Frauen haben so viele Möglichkeiten, um etwas vom Herrn und vom Wort weiterzugeben. Und das sollen sie auch. Aber Gott wollte einfach da quasi eine Einschränkung. Das ist in Übereinstimmung, wie das in der Synagoge praktiziert wurde. Aber Paulus begründet das nicht mit der Synagoge. Das ist ganz wichtig. Sondern begründet das als Offenbarung von Gott. Und wir sehen, der Herr hat also auch in der Öffentlichkeit gepredigt. Und da haben die Frauen auch dazwischen sprechen können, was man in der Synagoge nie gemacht hätte. Oder die Frau, die vom Blutfluss geheilt wurde, die hat der Herr vor der riesigen Volksmenge gezwungen, Zeugnis abzulegen. Und die wollte ja gar nicht. Aber der Herr hat gesagt, wer hat mich angerührt? Und dann ein Jünger, ja, aber Herr, du wirst so von der Volksmenge gedrückt und dann fragst du, wer hat mich angerührt? Bis sie dann herauskommt und vor allen Leuten das Zeugnis ablegt. Also das war möglich, aber in der Synagoge wäre das nicht möglich gewesen.
Noch eine Frage, Herr Professor.
Ja?
Kann man diese begründen, dass mit der Stelle vielleicht, dass die Frauen nicht lehren sollen, ist doch der Bezug auf Adam und Eva und so weiter. Kann man das auch jetzt dafür nehmen?
Nein, beim Lehren geht es ja in einem Atemzug noch über den Mann zu herrschen. Also dort ist der Aspekt, das geht über den Gottesdienst hinaus, dass die Frau zum Beispiel nicht die Aufgabe hat, in lehrmäßigen Fragen das Schlusswort zu sprechen. Oder Lehren heißt, dass man in männlicher Autorität erklärt, so und so ist es gemeint. Ja? Und darum hat also Lehren etwas mit Führung, mit geistlicher Führung im Volk Gottes zu tun. Und das soll nicht die Frau übernehmen. Aber wir sind ja eigentlich ausgegangen in Johannes 6 eben von dem Punkt, dass da bei der Predigt ein Dialog abging. Und dass man das offensichtlich nach 1. Korinther 14 auch sieht, dass es in der Gemeinde so war. Und es würde sich eigentlich lohnen, wenn man diese Freiheit auch heute hätte. Denn das könnte den Gottesdienst sehr beleben. Denn manchmal auch scheinbar dumme Fragen können eben Dinge klar machen, wo man einfach bei der Predigt so darüber hinweg geht, weil man denkt, jetzt kommen sowieso alle draus, oder? Das stimmt nicht. Und solche Fragen können eben gerade manchmal Punkte provozieren, dass die geklärt werden, die sonst nicht geklärt worden wären. Und so ist es auch hier in Kapernaum gewesen. Da kommen solche Fragen und der Herr geht darauf ein und erklärt so wunderbar, was das eben bedeutet, er das Brot des Lebens. Und dieses Brot muss man essen, in sich aufnehmen. Jetzt Vers 51. Liest das jemand? Johannes 6, 51.
Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber...
Das reicht. Es geht mir jetzt um diesen Satz, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und jetzt noch Vers 54.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben.
Ja. Nun ist im griechischen Text ein wichtiger Unterschied. Das Wort isst ist auf Deutsch genau das gleiche, ja? In diesen zwei Versen. Aber im Griechischen sind das zwei verschiedene Zeitformen. In Vers 51 ist es Aorist. Der Aorist bezeichnet eine punktuelle Handlung. Also die Handlung wird gesehen als ein als punktvollzogener Akt. In Vers 54 ist die Verbform ein Durativ. Das heißt, die Handlung wird beschrieben als etwas Fortdauerndes oder als etwas, das sich wiederholt. Ja, man könnte das so umschreiben. Aorist, das ist, man zeichnet einen Punkt, und durativ, man zeichnet so eine Wellenlinie. Im griechischen Verbalsystem ist das so, dass man mit jeder Form eigentlich ausdrückt, in Vergangenheit oder Gegenwart, ob die Handlung punktuell gesehen wird oder als durativ. Es gibt sogar noch etwas Drittes, ein Resultativ. Das heißt, die Handlung wird gesehen als ein Punkt, vollzogen in der Vergangenheit. Aber dann können wir noch eine Linie anhängen. Und nun hat diese Handlung zu einem Ergebnis geführt. Zum Beispiel in 1. Korinther 15, wenn es heißt, Christus egegertai, Christus ist auferstanden, ist das der Resultativ. Das heißt, Christus ist am dritten Tag nach seinem Sterben auferstanden und jetzt lebt er. das ist in anderen Sprachen jeweils nicht unbedingt so klar. Zum Beispiel in einem französischen Kinderlager hat ein Kind plötzlich gefragt, warum sagt ihr eigentlich immer Jesus Christ est mort? Jesus Christus ist gestorben. Er lebt doch jetzt. Weil Jesus Christ est mort kann auf Französisch bedeuten, er ist tot und jetzt ist er tot. Ja? Aber im Griechischen hat man so feine Möglichkeiten, um das ganz genau auszudrücken. Darum, wenn es jetzt heißt in Vers 51, wenn jemand von diesem Brot isst, punktuell, so wird er leben in Ewigkeit. Wenn jemand sich bekehrt und den Herrn Jesus Christus als das Brot des Lebens wirklich nicht nur schmeckt, ja, kann man auch, sondern isst, in sich aufnimmt, als Erlöser, so wird er leben in Ewigkeit. Das gibt Heilsgewissheit. Das ewige Heil ist abhängig von der punktuell vollzogenen Bekehrung. Aber eben, eine halbe Bekehrung, das ist, man nimmt das Brot nur in den Mund und schmeckt es. Zum Beispiel in Hebräer 6 wird von solchen gesprochen, die das Wort Gottes geschmeckt haben und dann wieder abfallen. Das ist nicht das Gleiche wie gegessen haben. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Vers 54. Wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat ewiges Leben. Da geht es nicht darum, wie jemand errettet wird, sondern jemand, der bereits ewiges Leben hat, als gegenwärtigen Besitz, das ist jemand, der sich tagtäglich von seinem Erlöser ernährt, geistlich. Das sind also ganz wichtige Nuancen, die dadurch ein genaues Beachten des Grundtextes zum Vorschein kommen. Es gibt im Englischen eine Bibel, die Discovery Bible, das Neue Testament, herausgegeben von Gleason Archer. Und dort ist bei jedem Verb durch das ganze Neue Testament ist immer da ein Zeichen angegeben. Das heißt also, ohne dass man den Grundtext lesen kann, erfährt man, aha, das ist jetzt punktuell, durativ, resultativ. Darum eine Discovery Bible, eine Entdecker-Bibel, weil man so wirklich ganz schöne geistliche Schätze und Perlen entdecken kann, allein mit dem Verbalsystem im neutestamentlichen Griechisch.
Ist das auch Vers 56, auch der gleiche Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.
Das ist das. Ja, das gleiche wie Vers 54. Also wer immer wieder isst, immer wieder trinkt, bleibt fortdauernd in mir. Genau. Ja.
Also in der katholischen Kirche wird ja eigentlich das Abendmahl, ist ja die richtige Umwandlung in Fleisch und Blut. Bei den Protestanten ist das ja nur ein Gedächtnismahl,
genau,
sozusagen.
Genau.
Wie hat jetzt Jesus das gemeint, wer immer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt?
Ja, also wichtig ist, gut, dass das gekommen ist, wichtig ist, der Herr hat dies gesprochen, damals in Kapernaum, noch bevor er später beim letzten Passa das Abendmahl eingesetzt hat. Also hier macht er überhaupt keine Anspielung auf das Abendmahl, denn das gab es ja gar noch nicht. Also er hat das rein eben so erklärt, er ist das Brot aus dem, das wahrhaftige Brot aus dem Himmel, und so muss man eben ihn geistlicherweise einmal bei der Bekehrung in sich aufnehmen, und so bekommt man ewiges Leben. Und eben in Vers 54, dass der Erlöste, der ewiges Leben hat, sich immer wieder neu tagtäglich von dem Herrn geistlicherweise nährt, eben indem er sich mit dem Herrn beschäftigt und mit seinem Opfer. Aber die Lehre der Umwandlung, die wird ja in der katholischen Kirche begründet damit, dass der Herr dann bei der Einsetzung des Abendmahls gesagt hat, dieses Brot ist mein Leib. Also dann ist es wirklich und nicht bedeutet, ja? Und das Gleiche mit dem Kelch, dies ist das Blut des neuen Bundes. Aber wenn dem so wäre, dann müsste man sagen, dass Abraham mit dem Berg Sinai verheiratet war. Ja, in Galater 4. Jetzt kommen wir wieder darauf zurück. Dort steht, Kapitel 4, Vers 22, oder Vers 24, was einen bildlichen Sinn hat, denn diese sind zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Vers 25. Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Also bitte, wir bestehen darauf, sie ist ein Berg. Darum war Abraham mit einem Berg verheiratet. Das war ja der Kampf zwischen Luther und Zwingli. Luther sagte, dies ist mein Leib. Und Zwingli sagte das, dies bedeutet mein Leib. Aber Zwingli hat recht. Wenn es hier heißt, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, wird damit gesagt, Hagar bedeutet der Berg Sinai in Arabien. Und so gibt es noch viele weitere Beispiele. Zum Beispiel der Scheidevorhang in Hebräer 10, davon wird gesagt, wir gehen hindurch, den neuen Weg, durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch. Aber der Vorhang bedeutet den Körper des Herrn Jesus, denn der Vorhang wurde beim Tod des Herrn am Kreuz zerrissen. Oder, so könnte man weiterfahren, Offenbarung 2, da wird erklärt, die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Ja, also die Versammlung von Ephesus war ein Leuchter. Nein, der Leuchter ist ein Symbol eben für die örtliche Gemeinde in Ephesus und so weiter. Und so gibt es noch viele weitere Beispiele. Und überhaupt, wenn ich ein Foto zeige von meiner Familie, sage ich, das ist meine Familie. Aber es ist nur ein Abbild meiner Familie. Also das ist so sprachlich eine klare Sache, dass also nicht, dass das Brot eben den Leib des Herrn bedeutet. Und daraus, durch dieses falsche Verständnis, wurde ein ganzer Götzendienst errichtet, denn die Hostie wird in der katholischen Kirche angebetet. Die wird erhoben bei der Messe und wird angebetet. Und man kniet vor der Hostie nieder, denn man sagt, das ist Christus. Und so wird ein Brot angebetet. Das ist 100% Bruch mit dem ersten und zweiten Gebot des Gesetzes. Es ist Götzendienst.
Wäre ja auch ein Verstoß gegen das Gesetz gewesen, wenn Jesus aufgefordert hätte, Blut zu trinken.
Ja, natürlich. No. Aber vielleicht überrascht ja, er spricht über das Brot und dann plötzlich über Fleisch. Aber in den semitischen Sprachen ist das so, Lechem auf Hebräisch bedeutet Brot. Beit Lechem. Aber die Araber in Bethlehem, die sagen nicht Beit Lechem, sondern Beit Lachem. Ja. Was heißt Lachem?
Aber Lachem ist ein arabischer Name. Nicht der arabische Name.
Ja gut, aber die sagen zu Bethlehem, sagen sie Bethlachen. Aber was bedeutet...
Ist, Fleisch.
Fleisch.
Ja.
Lachen, das entsprechende zum hebräischen Brot, ist Fleisch. Also, ja, aber es ist das entsprechende Wort im Semitischen. Lachen und Lechem auf Hebräisch. Und da merkt man, wie im Semitischen der Begriff vom Brot und vom Fleisch ganz nahe beieinander ist. Und so spricht der Herr über das Brot aus dem Himmel und dann sagt er, wer mein Fleisch isst. Also das ist, die Beziehung ist sehr, sehr eng und nahe. Und noch etwas, der Herr sagt dann in Vers 63, B, wer liest das?
Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.
Jawohl. Es war ja so, dass manche haben sich geärgert über diese Rede. Denn Blut zu trinken, das ist ja für jüdische Ohren sowieso viel, viel schockierender als für nicht-jüdische. Denn Blutgenuss ist im Judentum ganz klar, ist ja verboten im Gesetz, ist verboten eigentlich für alle Menschen. Denn bereits in den noachitischen Geboten in 1. Mose 9 wird ja Blutgenuss verboten für die ganze Menschheit. Aber für Juden ist das sowieso viel klarer. Also dieses Reden vom Bluttrinken, das war schockierend. Und so haben manche sich geärgert, Vers 60, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Das kann man einfach nicht verdauen, diese Rede. Und der Herr erklärt, Vers 63, die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das hat eine geistliche Bedeutung. Das ist nicht eben irgendwie wörtlich zu verstehen. Genauso wie eben das Brot vom Abendmahl, das hat eine geistliche Bedeutung. Und übrigens, bei dieser ganzen Abendmahlsfrage ist noch wichtig, Calvin hat das ein bisschen anders gesehen als Zwingli. Zwingli hat sehr kalt und trocken, könnte man sagen, behauptet, das ist nur ein Symbol. Calvin hätte gesagt, ja, das natürlich ist ein Symbol, aber wir nehmen das nicht einfach so als Symbol, sondern wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das eine drücken wir da wirklich eine Herzensbeziehung zum Herrn aus. Und wir nehmen das Brot und nehmen wirklich den Herrn da in geistlicher Weise in unseren Herzen auf. Also Calvin hat das sehr, sehr schön beschrieben, was eben wirklich der geistliche Gehalt des Abendmahls ist. Nicht einfach so ein Symbol fertig, sondern dass da wirklich das Herz ganz mit beteiligt ist. Und darum kann man sagen, eigentlich die Auffassung in den evangelikalen Kirchen, die gehen alle zurück auf Calvin. Seine Auffassung hat sich glücklicherweise dann später überall durchgesetzt. Luther war noch halb katholisch. Er hat zwar nicht gesagt, dass das Brot wird umgewandelt, Transsubstantiation, sagen die Katholiken, sondern er hat das quasi ausgedrückt, aber es ist irgendwie darin enthalten. Und da hat er sich einfach vom Katholischen nicht wirklich lösen können. Also in dieser Frage war er der katholischste aller Reformatoren. Und Calvin war wirklich der das in der geistlichsten Weise verstanden hat. Aber damit habe ich noch nichts gesagt über seine Prädestinationslehre. Ja. Das ist wieder ein anderes Thema. Gut, und jetzt sehen wir, manche Jünger haben sich also an dieser Rede so geärgert, dass sie von da an sich von dem Herrn abgewandt haben. Vers 66. Wer liest?
Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens.
Jawohl. Also, da wird deutlich, dass manche dem Herrn nachgefolgt sind, die nicht eine wirkliche Bekehrung erlebt hatten. Und so waren sie waren zwar für eine gewisse Zeit Jünger, aber diese Jüngerschaft hat dann ein Ende genommen. Und es wird betont, Vers 64b, denn Jesus wusste von Anfang, welche es seien, die nicht glaubten, und wer es sei, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. macht den Rückbezug zu Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also diejenigen, die da weggegangen sind, das waren solche, die nicht wirklich zur Rettung gelangt waren. Und dann kommt eben diese Frage an die Zwölfe: Wollt ihr auch weggehen? Und Simon sagt, liest das nochmals jemand, Vers 68.
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.
Ja, also Petrus hatte einen lebendigen Glauben. Hat wirklich erkannt, wer der Herr Jesus Christus ist. Aber Judas, der ging nicht weg. Der blieb auch weiterhin. Und die anderen Apostel waren der Überzeugung, dass das sei ein echter Gläubiger. Aber er war nie ein echter Gläubiger. Und darum lesen wir dann später in Johannes 17, in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, Vers 12, kann das jemand vorlesen? 11 und 12.
Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, auf dass die Schrift erfüllt werde.
Jawohl. Da bekommt Judas diesen schrecklichen Namen, der Sohn des Verderbens. Einen Namen, der nur noch eine andere Person in der Schrift bekommt. Wer?
Der Zauberer, der Elimas, oder?
Nein. Der Antichrist. In 2. Thessalonicher 2. Vers 3. Wer liest das noch?
Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht.
Das ist also gemeint, der Tag der Wiederkunft Christi als Richter der Welt.
Es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt und geoffenbart worden sei, der Mensch, der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht.
Ja. Also die Wiederkunft Christi als Richter der Welt, die kommt nicht. Zuerst muss die große Apostasie, der große Glaubensabfall stattgefunden haben. In der Christenheit. Und der hat bereits stattgefunden. Könnt ihr sagen, im 20. Jahrhundert und ganz besonders seit den 60er Jahren, da kam dieser Bruch, wo Millionen und Abermillionen im Abendland, im christlichen Abendland, dem Christentum ganz bewusst den Rücken zugekehrt haben. Dr. Francis Schaeffer spricht von dieser Zeit als eine postchristlichen Ära, eine nachchristliche Ära. Das ist das Phänomen des großen Abfalles. Das hat man nie erlebt in all den Jahrhunderten, 2000 Jahre zurück. Das Christentum hat sich immer ausgebreitet, auf welche Methode auch immer, aber es hat sich immer ausgebreitet. Aber dass sich christianisierte Gebiete entchristianisieren, wie das Abendland, das ist ein neues Phänomen aus dem 20. Jahrhundert. Und so muss also zuerst der Abfall kommen und der wird dann gekrönt schließlich durch das Kommen des Antichristen. Und der wird genannt der Sohn des Verderbens. Also am Anfang der christlichen Ära haben wir einen Sohn des Verderbens, Judas, der den Herrn verriet. Und am Ende der ganzen Ära des Christentums dann der Sohn des Verderbens, der Antichrist. Ja, der Tempel in Jerusalem, weil der Antichrist wird sich ja dann in diesen Tempel setzen.
Ja, da muss ich das wörtlich nehmen.
Ja.
Sagen, zum Beispiel Zeugen Jehovas, das ist wieder nur sinnbildlich.
Ja, aber es gibt viele andere Stellen, die ganz deutlich reden von einem endzeitlichen Tempel auf dem Berg Zion. So zum Beispiel im Buch Joel. Es gibt ganz viele Hinweise. Und interessant ist eben heute, seit einigen Jahrzehnten wird konkret auf einen neuen Tempel hingearbeitet. Also wir sind wirklich in der Zeit des Abfalls, in der Zeit des dritten Tempels. In der Zeit, wo dann dieser Sohn des Verderbens schließlich kommen wird.
Herr Rösche, da habe ich eine Frage. Ja? Wir warten ja jetzt nicht wieder auf den Tempel, sondern auf die Wiederkunft des Herrn. Das heißt, der Herr wird zuerst kommen, Gläubige entrücken und danach denke ich, dass der Tempel gebaut wird. Oder?
Es ist so, der Tempel wird, der Antichrist kommt nach der Entrückung, wird er offenbar. Und dann wird er diesen Tempel verunreinigen. Aber ob der Tempel nicht schon vor der Entrückung gebaut wird, das... ja, weil die Tempelgeräte, die sind jetzt schon gemacht worden. Ich habe ja den Schaubrottisch, den Originalen, aus Gold gesehen. Den Räucheraltar, den goldenen, ist bereit. Den siebenarmigen Leuchter, alles bereit. Also schon vor der Entrückung. Ja, gut, also, dann sind wir am Ende mit Johannes 6 und fahren wir dann mit dem nächsten Kapitel im Februar weiter. Wollen wir noch beten zum Schluss?